Es ist immer ein ganz besonderes Geschenk, wenn man neu beginnen kann. Wer kennt das nicht? Man hat irgendwie was verbockt, etwas ist total schief gelaufen. Und dann bekommt man diese Chance, neu anzufangen. Mein Freund, der hat diese Chance bekommen. Nach nur 4 Monaten scheiterte seine Ehe und es folgte eine ganz, ganz lange Zeit der Trauer und der Schmerzen. Aber Gott hat ihm einen Neubeginn geschenkt. Heute ist er glücklich verheiratet, Vater von einem gesunden, wunderschönen Knaben, den ich letzten Montag sehen durfte. Das Geschenk des Neubeginns ist was ganz Besonderes. Und im Grunde erzählt das Evangelium genau davon, wie das Leben neu beginnen kann. Übrigens, was wir gerade hier erlebt haben, dieser Ausdruck unserer Verbundenheit, das, was uns zu Glaubensgeschwistern macht, ist gerade diese gemeinsame Erfahrung des Neubeginns. Als wir zum Kreuz kamen und Jesus als unseren Retter, als unseren Erlöser, als unseren Herrn im Glauben angenommen haben, da haben wir alle dieses Geschenk des Neubeginns bekommen und im Grunde in unserem Leben erfahren. Und jedes Mal, wenn wir Abendmahl hier miteinander feiern, erinnern wir uns an dieses große Geschenk. Aber, und darum soll es eigentlich heute in diese Botschaft gehen, brauchen wir auch nachher noch, wenn wir als Christen auf diesem Weg der Nachfolge unterwegs sind, immer wieder einen Neuanfang. Der eine, der hat vielleicht eine falsche Entscheidung getroffen und ist auf einen Weg geraten, der beruflich nicht so gut war. Er steht an einer Wegkreuzung. Er darf auf einen Neuanfang hoffen. Der andere erlebt in der Arbeit eine extrem stressvolle Zeit und muss neu anfangen, sein Leben in ein gesundes Gleichgewicht zu bringen. Und es gibt viele Menschen, auch Christen in unserer Zeit, die haben eine furchtbare Scheidung hinter sich oder sie stecken mittendrin in einer Ehekrise. Auch ihnen steht die Chance offen, neu zu beginnen. Oder andere erleben ein Burnout oder eine schlimme Depression und müssen innerlich wieder zu Kräften kommen. Ein Neuanfang ist möglich. Und manche gehen durch eine dunkle Trauerzeit, weil sie einen guten Freund oder einen Ehepartner oder ein Kind verloren haben. Auch sie dürfen hoffen auf einen Neubeginn. Geschwister, ich glaube, wenn wir geistlich wachsen und auch umgestaltet werden wollen, müssen wir immer wieder bereit sein, neu anzufangen. Und heute wollen wir ein Wort Gottes betrachten, das uns daran erinnert, ein Neuanfang ist möglich, wenn das wahr ist, dass wir neu beginnen können, dann stellt sich natürlich die Frage, wie können wir von Neuem beginnen? Wie ist das möglich? Und der Text, den wir heute uns anschauen wollen, der führt uns an den Jordan. Ein schönes Bild vom Jordan sehen wir jetzt und ist ein bisschen verdeckt durch den Text. Das ist übrigens ein gutes Bild vom Jordan. Der kann ganz schön trübe sein und wie so eine Brühe, aber manchmal ist er auch so schön klar wie in diesem Bild. Wenn wir an den Jordan denken, da fallen uns gewöhnlich zwei wichtige Ereignisse der Geschichte ein und beide haben etwas mit einem Neuanfang zu tun. Wir denken vielleicht an das Volk Israel, das nach 40-jähriger Wüstenwanderung den Jordan durchquerte und ein neues Leben in dem Land Kanaan anfing. Und wir denken natürlich an wen denn? Der Mann am Jordan, der Vorläufer des Messias, der verheißene Prophet. Wir denken an Johannes den Täufer, der am Jordan predigte und taufte und die Menschen zu einem Neuanfang rief. Nun, Johannes war ein Prophet, sein Vater Zacharias, das wissen wir, war ein Priester. Aber Johannes folgte nicht den Fußspuren seines Vaters, sondern er wurde zum Propheten berufen. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Priester und einem Propheten? Wisst ihr das? Ein Priester, der spricht für das Volk zu Gott, meistens in der Abgeschiedenheit des Tempels. Ein Prophet dagegen, der spricht für Gott zu dem Volk in der Öffentlichkeit. Und Johannes war ein Prophet und er versammelte die Leute, um ihnen die Wahrheit zu sagen, damit sie einen Neuanfang machen. Dort am Jordan, wo das Volk schon manches erlebt hatte, wie man neu anfangen kann, dort predigt er und er ruft die Menschen zur Umkehr. Lass uns diese Geschichte aus Lukas 3 lesen. Ich lese die, ab Vers 1, wir lesen bis Vers 20, um einfach den ganzen Zusammenhang zu sehen. Es war im 15. Jahr der Regierung des Kaisers Tiberius. Pontius Pilatus war Gouverneur von Judäa. Herodes regierte als Tetrarch in Galiläa, sein Bruder Philippus in Iturea und Trachonitis, Lysanias in Albilene. Hohe Priester waren Hannas und Kaiaphas, also alles historische Daten, Namen, die nicht leicht zu lesen sind. Da bekam Johannes, der Sohn des Zacharias, in der Wüste von Gott seinen Auftrag. Er durchzog die ganze Jordan-Gegend und rief die Menschen dazu auf, Buße zu tun und sich taufen zu lassen, um Vergebung der Sünden zu empfangen. So erfüllte sich, was im Buch des Propheten Jesaja steht: Hört, eine Stimme ruft in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg, ebnet seine Pfade, jedes Tal soll aufgefüllt und jeder Berg und jeder Hügel abgetragen werden. Krumme Wege müssen begradigt und holprige eben gemacht werden. Und die ganze Welt soll das Heil sehen, das von Gott kommt. Und die Menschen, die kamen in großer Zahl zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Doch er sagte zu ihnen: Ihr Schlangenbrut, wer hat euch auf den Gedanken gebracht, ihr könntet dem kommenden Gericht entgehen? Bringt Früchte, die zeigen, dass es euch mit der Umkehr ernst ist. Und denkt nicht im Stillen, ja, wir haben ja Abraham zum Vater. Ich sage euch, Gott kann Abraham aus diesen Steinen hier Kinder erwecken. Die Axt ist schon an die Wurzel der Bäume gelegt und jeder Baum, der keine guten Früchte bringt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Da fragten ihn die Leute, was sollen wir denn tun? Johannes gab ihnen zur Antwort, wer zwei Hemden hat, soll dem eins geben, der keins hat. Und wer etwas zu essen hat, soll es mit dem teilen, der nichts hat. Auch Zolleinnehmer kamen, um sich taufen zu lassen. Sie fragten den Meister, was sollen wir tun? Johannes erwiderte, verlangt nicht mehr von den Leuten, als festgesetzt ist. Und wir, fragten einige Soldaten, was sollen wir denn tun? Er antwortete, beraubt und erpresst niemanden, sondern gebt euch mit eurem Soll zufrieden. Das Volk war voller Erwartung und alle fragten sich, ob Johannes etwa der Messias sei. Doch Johannes erklärte vor allen, ich taufe euch mit Wasser. Aber es kommt einer, der stärker ist als ich. Ich bin es nicht einmal wert, ihm die Riemen seiner Sandalen zu lösen. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Er hat die Wurfschaufel in der Hand, um die Spreu vom Weizen zu trennen. Den Weizen wird er in die Scheune bringen, die Spreu aber wird er in nie erlöschendem Feuer verbrennen. Na, das war nicht gerade besucherfreundlich, oder? Mit diesen und noch vielen anderen ernsten Worten verkündete Johannes dem Volk die Botschaft Gottes. Wie kann man neu beginnen? Johannes hat ein Wort dafür. Es ist das Wort Metanoia, Buße. Tut Buße, lesen wir in der Parallelstelle in Matthäus 3, Vers 2 und Johannes erklärt, was Metanoia bedeutet. Es bedeutet, seine Sünden zu bekennen. Es bedeutet Umkehr. Und das geht nur, indem wir wirklich einen radikalen Richtungswechsel vollziehen, der nicht nur unser Denken, sondern auch unser Wollen, auch unser Tun mit einschließt. Darin liegt das Geheimnis des Neubeginns. Und dieser Neubeginn, er beginnt damit, dass wir unsere Sünde erkennen und bekennen. Im Grunde heißt das, dass wir Gott die Wahrheit sagen über uns selbst. Zu erkennen, wo man in seiner Beziehung zu Gott steht, und dann mit einem reumütigen Herzen Gott die Wahrheit sagt. Das ist das Erste, was ich in dieser Botschaft besonders unterstreichen will. Gott die Wahrheit zu sagen. Nichts ist einfacher und nichts ist schwerer. Warum denn? Der amerikanische Essayist Joseph Epstein, er schreibt in einem seiner Artikel, dass wir Menschen auf mindestens drei Ebenen existieren oder unterwegs sind. Es ist einmal die Ebene der Öffentlichkeit. Auf dieser Ebene befinden wir uns gerade hier. Wir haben uns heute Morgen auf dieser Ebene hier versammelt. Dann gibt es die Ebene unseres engsten sozialen Umfelds, dazu gehört unsere Familie, unsere Freunde. Und auf dieser Ebene haben die meisten von uns, bevor sie hierher gekommen sind, sich schon mal bewegt. Und dann gibt es noch die ganz persönliche Ebene unseres Seins, die nur wir kennen. Wo all die Gedanken und Sehnsüchte und alle Träume und Fantasien und Abneigungen und vielleicht auch Enttäuschungen, vielleicht auch manche Groll, noch vieles mehr wohnt, was wir nicht wollen, dass es öffentlich bekannt wird. Und auf dieser Ebene bewegen wir uns ja ständig. Und ich denke mittlerweile, wir tun uns nicht so schwer, Gott die Wahrheit zu sagen, wenn es um unsere öffentliche Persona geht. Die meisten von uns benehmen sich in der Öffentlichkeit ja ziemlich anständig. Wir tun uns vielleicht etwas schwerer, Gott die Wahrheit zu sagen über unser Familienleben. Und ich denke, wir tun uns ganz schwer, ihm die Wahrheit zu sagen über uns selbst, über unsere tiefsten Gefühle und auch Beweggründe, Motive, weil die Tragik ist, dass wir manchmal unseren wahren inneren Zustand gar nicht richtig erkennen oder meistens gut verdrängen. Tiefe Selbstreflexion mögen wir nicht. Es ist nicht leicht, in den dunklen Keller unseres gefallenen Wesens zu steigen und da aufzuräumen. Es schmerzt, in blanker Ehrlichkeit Gott die Sünden zu sagen, die uns immer wieder zu Fall bringen, unsere Zweifel und unsere Ängste und unsere Lüste und unsere Bequemlichkeiten und unser erbärmliches Gebetsleben und unsere seichte Frömmigkeit und unsere unklaren Motive, unser geteiltes Herz manchmal, unsere Sturheit und Verletzlichkeit und unsere Kontrollsucht. Es tut weh, ihm zu sagen, wie selbstzentriert wir manchmal immer noch sind und denken und handeln. Aber meine Lieben, wir können im Glauben nicht wachsen und uns auch nicht wirklich verändern, wenn wir Gott nicht die Wahrheit sagen. Wir haben uns ja hier als Gemeinde dieses Ziel gesetzt, Gott zu lieben durch unsere Liebe zu ihm. So heißt eigentlich der erste Satz unseres Gemeindemottos. Und der begründet ist eigentlich durch das Gebot Jesu, das wir auch die letzten zwei Sonntage hier betrachtet haben. Du sollst Gott lieben mit deinem ganzen Herzen und Seele und mit deinem ganzen Verstand und mit deiner ganzen Kraft, mit deinem ganzen Körper heißt das auch. Aber Liebe, damit sie überhaupt Liebe ist, erfordert Wahrheit. Liebe, die der Wahrheit aus dem Weg geht, hört auf, Liebe zu sein. Paulus sagt in 1. Korinther 13, Vers 6, dass die Liebe sich an der Wahrheit erfreut. Wenn wir also unserem Gott die Wahrheit sagen, ist das ein Weg, wie wir unseren himmlischen Vater, unseren Abba lieben. Und das schafft immer wieder einen Neuanfang im Leben. Nur wisst ihr, was seit Adam und Eva unser großes Problem ist? Wir verstecken uns immer noch so gerne. Das steckt ganz tief in uns drin, dass wir versuchen, Gott wegzulaufen. Aber Gott in seiner Gnade, er kommt immer wieder in unseren Garten und er fragt uns, wo bist du? Weil wir uns so gut verstecken können, brauchen wir immer wieder einen Neuanfang, der uns befreit und Neuanfänge beginnen dort, wenn wir an unseren persönlichen Jordan gehen und Gott die Wahrheit sagen, auch wenn er schon längst die ganze Wahrheit über uns weiß. Und es benötigt absolute Ehrlichkeit, Gott die ganze Wahrheit zu sagen über uns selbst, weil unser Fleisch es neigt grundsätzlich dazu, andere zunächst zu beschuldigen. Die Schlange, die herumkriecht, sie ist schuld daran. Die Frau, die du mir gegeben hast, sie hat mich verführt. Der Freund, der meine Erwartungen enttäuscht hat, er trägt die Schuld. Die Gemeinde, die so altmodisch wirkt, bringt mich nicht weiter. Wir kennen alle dieses Muster. Aber Gott möchte, dass wir bei uns selbst anfangen. Als die Times einmal eine Reihe von Schriftstellern bat, einen Aufsatz zum Thema, was stimmt nicht in der Welt, zu schreiben, da schickte der damals bekannte Autor und Publizist J.K. Chesterton die kürzeste und die präziseste Antwort ein. Sehr geehrter Editor, was ist verkehrt mit dieser Welt? Ich. Mit freundlichen Grüßen, Chesterton. Das immer wieder zu erkennen, dass ich das Problem bin und das Gott ehrlich zu bekennen, ermöglicht einen Neuanfang. Und das bringt mich zum Zweiten: Wenn wir Gott die Wahrheit sagen, erfahren wir Vergebung. Unser Gott ist nicht so, wie wir das vielleicht mal so irrtümlicherweise so im Hinterkopf haben, als einer, der immer so irgendwie in unserem Nacken steht. Und in dem Moment, wenn wir die Wahrheit sagen, bang, kriegen wir eine über die Rübe. Und dann klingen diese Worte, ja, du elender Sünder. Nein, so ist unser Aber nicht. Wir haben es am Anfang dieses Gottesdienstes besungen. In diesem wunderschönen Lied, wo ich auch stehe, du warst schon da. Und ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Gott ist Liebe. Und er hat uns geschaffen, damit wir ihn lieben. Er sehnt sich nach Gemeinschaft mit uns. Und wenn wir ihm ehrlich die Wahrheit sagen, Vater, vergib mir, dass ich mich schon wieder versteckt habe, dass ich meine Freude, meine Erfüllung schon wieder in etwas anderem als in dir gesucht habe, vergib mir, dass ich in dieser Situation lieblos zu meiner Frau oder zu meinen Kindern oder zu meinem Bruder und zu meiner Schwester war. Wenn wir ihm ehrlich die Wahrheit sagen, dann erfreut das Herz des Vaters und Vergebung beginnt zu fließen zu unserem Herzen. Henry Nouwen, der sagte einmal in diesem Zusammenhang, ich beginne immer mehr zu verstehen, wie radikal der Charakter meiner geistlichen Reise sich ändern würde, wenn ich nicht länger über Gott denke, er würde sich vor mir verstecken und es mir so schwer wie nur möglich macht, ihn zu finden, sondern dass er derjenige ist, der nach mir sucht, während ich mich verstecke. Wenn wir die Wahrheit sagen, kommen wir aus unserem Versteck heraus und die Gemeinschaft mit Gott wird wiederhergestellt durch seine Vergebung. Und wenn wir aus diesem Versteck herauskommen, dann wird auch dieser Kreis der Gnadenlosigkeit, wie das Philippiensi nennt, durchbrochen. Vielleicht fragt sich jetzt jemand, ja, was beinhaltet das, Gott ehrlich die Wahrheit zu sagen? Nun, es beinhaltet alles. über uns zu sagen. Lasst uns noch kurz aus dem gelesenen Text sehen, was Johannes hier am Jordan sagt. Wir betrachten also nicht den ganzen Bibeltext heute Vers für Vers durch, sondern so einzelne Gedanken daraus. Welche Sünden werden hier denn erwähnt? Wie ruft er die Leute zu echter Buße, Metanoia, auf? Am Jordan, da wurden die Menschen aufgefordert, die Wahrheit zu sagen über ihr geistliches Leben. Matthäus sagt, dass unter den Leuten, die zum Jordan kamen, und auch Lukas, wie wir es gerade gelesen haben, einige religiösen Experten waren. Pharisäer und Sadduzäer. Sie wollen sich das Ganze auch anschauen. Und vielleicht kann man sich das so vorstellen, wie sie so in ihrem frommen Snobismus daher stolzierten. Und es ist schon etwas heftig, wie er diese Leute hier anfasst. Johannes hat keine Samthandschuhe an. Ihr Schlangenbrot. Matthäus, glaube ich, hat dieses andere Wort Ottern gezüchtet, gell? Denkt ihr könnt Gottes Gericht, ihr könnt vor Gottes Gericht bestehen in eurer Selbstgerechtigkeit, indem ihr denkt, ja, wir sind doch Abrahams Kinder, uns kann nichts passieren. Weder eure Religion noch euer ethnischer Hintergrund wird euch retten. Geistliches Leben ist mehr als nur ein paar gute geistlichen Genen zu haben. Liebe Geschwister, das gilt auch für uns heute. Geistliches Leben wird nicht biologisch weitergegeben, sondern pneumatisch. Geistlich. Man betrügt sich selbst, wenn man die Frömmigkeit bzw. das geistliche Leben der Eltern nur übernimmt und meint, man könnte auch darin leben. Geistliches Leben bedeutet auch nicht, eine Palette von Geboten zu befolgen. Geistliches Leben ist nicht Moralismus. Das geistliche Leben muss uns geschenkt werden und das beginnt, wenn wir durch Gottes Gnade uns selbst erkennen und an uns selbst zerbrechen und Gott die Wahrheit sagen über uns selbst. Wir müssen Gott die Wahrheit sagen über unser geistliches Leben. Daher die Frage, worin wurzelt dein geistliches Leben? Was ist deine geistliche Frucht? Geistliches Leben wird nicht in erster Linie durch das definiert, was wir tun, sondern wer wir sind, was aus unserem Herzen fließt. Und wenn ich über mein geistiges Leben nachdenke, dann muss ich manchmal meinen Vater die Wahrheit bekennen. Vater, vergib mir, dass es noch so oft in meinem Leben an Liebe mangelt. Dass die geistliche Frucht der Freude so schnell abfällt. Und dass diese anderen Früchte, wie Frieden und Langmut und Freundlichkeit und Güte und Treue und Sanftmut und Selbstbeherrschung, manchmal noch so unreif und klein sind. Möge Gottes Geist uns immer wieder zeigen, wo wir geistlich stehen. Und scheuen wir uns nicht, unserem Gott die ganze Wahrheit zu sagen. Nur so ist ein Neuanfang, nur so ist Veränderung möglich. Es kamen noch andere Leute als nur die religiösen Eliten an den Jordan. In den Versen 10 bis 11 ruft Johannes die Leute auf, die Wahrheit zu sagen über ihre Besitztümer. Das ist eigentlich ein Aufruf zu erkennen, wie man zu dem steht, was man hat, was man besitzt, letztlich wie man zum Geld steht. Wenn man nie genug kriegen kann, dauernd nur am Horten ist und nichts abgeben will, nicht bereit ist, seine Hemden, sein Brot, seine Zeit mit jemandem zu teilen, der die Not ist, dann muss man sich schon ernsthaft fragen, wer ist eigentlich mein Gott? Später wird Jesus in der Bergpredigt sagen, sammelt euch nicht Schätze hier auf der Erde, wo Motten und Rost sie zerfressen und wo Diebe einbrechen und sie stehlen. Sammelt euch aber stattdessen Schätze im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie zerfressen und wo auch keine Diebe einbrechen und sie stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Jesus warnte also eindeutig davon, unser Besitz, unser Geld kann unser Götze werden. Und man kann nicht zur gleichen Zeit Gott und dem Geld dienen. Geld ist entweder unser Herr oder unser Diener. Und wenn es unser Herr ist, dann ist es unser Gott und wir betreiben Götzendienst. Meine Lieben, wir wissen das alle. Wir leben in einer Geldgesellschaft. Geld bestimmt die Welt. Und das wissen wir auch, ohne Moos nichts los. Aber wir sind in dieser Welt, aber wir sind nicht von dieser Welt. Und deshalb müssen wir sehr vorsichtig sein, wenn es um unser Geld geht. Die Bibel sagt einiges darüber. Sie sagt zum Beispiel, wenn wir ganz Gott gehören, dann gehört auch unser Geldbeutel ihm. Das heißt, wir stehen in der Verantwortung, unser Geld in seinem Sinne zu verwalten. Ich liebe das, wie John Piper das sehr gut beschreibt. Er nennt ja das Geld die Währung des christlichen Genießers. Wir können damit so umgehen, dass unsere Freude an Gott und auch unsere Liebe an Gott und auch an den Geschwistern vermehrt wird. Wenn du wirklich erfahren möchtest, dass deine Liebe zu Gott vertieft und gestärkt wird, dann glaube ich, liegt auch da ein Schlüssel dazu. Investiere in Gottes Reich. Benutze dein Geld, was eigentlich sein Geld ist, hier auf dieser Erde für das Reich Gottes, für gute Zwecke. Das meint Jesus, wenn er uns hier auffordert, sammelt euch Schätze im Himmel. Oder Johannes, wenn er den Leuten da am Jordan sagt, hortet nicht, sondern seid großzügig. Und je großzügiger wir unser Geld, was eigentlich sein Geld ist, für sein Reich einsetzen, umso mehr werden wir ihm anhängen und ergeben sein. Wenn wir das nicht lernen, großzügig, klug und treu sein Geld und die Gaben, die er uns gegeben hat, in seine Sache zu investieren, solange werden wir immer hin und her gerissen sein zwischen diesen zwei Herren. Wir müssen uns deshalb immer wieder selbst prüfen und uns fragen, besitzt das Geld uns oder besitzen wir das Geld? Wie gehe ich mit dem um, was Gott mir geschenkt hat? Gehört es nur mir oder sehe ich mich eher als der Verwalter und nicht der alleinige Besitzer? Ein Verwalter der Mittel, die Gott uns schenkt, das ist wirklich eine große Verantwortung, die Gott uns da zutraut. Bin ich großzügig oder halte ich alles nur für mich selbst, für meine Zwecke und Ziele? Bin ich getrieben von dieser Sucht nach mehr haben oder kann ich Dinge auch loslassen? Weniger ist mehr. Das müssen wir Christen hier in Westeuropa auch wieder lernen. Diese Fragen sollten wir uns wirklich jeder persönlich vor unserem Herrn stellen. Nur Gott kann uns zeigen, wenn wir aufrichtig vor ihn treten, wie verantwortungsvoll wir eigentlich mit den Mitteln, die er uns geschenkt hat, umgehen und ob wir wirklich frei sind von diesem Schätze sammeln auf der Erde für die Erde. Wenn wir Gott lieben und andere lieben, werden wir die Wahrheit, ob und wie sehr unser Herz an unseren Besitztümern hängt, herausfinden. Lass uns ehrlich sein vor Gott und ihm die Wahrheit sagen, auch in Bezug auf unsere Besitztümer. Und noch ein letztes sehen wir hier in diesem Text. Johannes wendet sich hier an die Zöllner, er wendet sich an die Soldaten. Die Zöllner arbeiten für die Römer als Steuereintreiber. Die Soldaten waren sicherlich Angehörige der römischen Besatzungstruppen. Und ich glaube, diese zwei Gruppen, die stehen ja eigentlich repräsentativ für diejenigen, die Macht ausüben. Auch was unsere Ausübung von Macht angeht, müssen wir Gott die Wahrheit sagen. In unserer gefallenen Welt wird Macht immer wieder missbraucht. Nicht nur von Politikern, vom Militär, von Arbeitgebern und Vorgesetzten in hohen Positionen, sondern das fängt manchmal schon in Familien an, wo zum Beispiel ein Vater die Herzen der Kinder bricht durch seine machtausübende Haltung. Oder ein Ehemann, er herrscht über seine Frau wie so ein Pascha und missversteht offensichtlich, was es eigentlich bedeutet, Haupt zu sein. Oder eine Ehefrau, die ständig an ihrem Ehemann nörgelt und ihn auf ihre Weise weiß zu manipulieren und somit subtile Macht ausübt. Auch das gibt's. Machtmissbrauch kann auch in einer Gemeinde stattfinden, wo starke Persönlichkeiten ihre Führungsrolle ausnutzen und Menschen manipulieren und dominieren. Macht wird auch missbraucht, wenn man andere Menschen durch Worte verletzt. Wie oft verletzen wir doch in unseren Gesprächen genau diejenigen, die wir am meisten lieben. Wenn wir Gott lieben und andere lieben, dann wollen wir die Macht, die wir bekommen haben, unter der Autorität Gottes zum Wohl anderer einsetzen. Das ist die Aufforderung des Wortes Gottes im Epheserbrief. Da schreibt Paulus den Herren, sie sollen ihre Sklaven richtig behandeln. Sie sollen ihnen nicht drohen, weil Gott im Himmel Macht hat über alle und bei ihm gibt es kein Ansehen der Person. Er ist also ein unbestechlicher Richter. Jeder von uns weiß, in welchem Bereich unseres Lebens wir in Gefahr stehen, Macht zu missbrauchen. Auch über unsere Macht müssen wir Gott die Wahrheit sagen. Wie gebrauchst du die Macht, die du hast? Und jeder Mensch hat eine gewisse Macht, auch wenn er nicht in Führungspositionen ist. Wie gebrauchst du diese Autorität, die du hast? Tust du das immer in dem Bewusstsein, dass Gott die höchste Autorität ist? Wenn wir es lernen, die Wahrheit Gott ehrlich zu sagen, erleben wir immer wieder einen Neuanfang. Werden wir verändert. Lass uns also wahrhaftige Menschen sein. Nur in der Wahrheit können wir Gott lieben und auch unseren Nächsten lieben. Ich komme zum Schluss. Ich möchte noch eine kleine Geschichte erzählen, die ich gelesen habe von einem Mann, der in unserer dunklen Welt ein sehr großes Licht sein konnte, weil er ein Mann der Wahrheit war. William Booth. Habt ihr diesen Namen schon mal gehört? Der Gründer der Heilsarmee. Diese Organisation, die mittlerweile in, was weiß ich, über 100 Ländern arbeitet und eben die Verkündigung des Evangeliums mit Sozialarbeit verbindet. William Booth, ein Mann aus Nottingham, Mittelengland, erzählt, dass er, als er im Alter von 15 Jahren zum Glauben kam, über eine Sache keinen Frieden bekommen konnte. Und er schreibt, das war so, als würde der Eingang in das Himmel, in das himmlische Königreich mir verwehrt werden wegen einer bösen Handlung, die Wiedergutmachung erforderte. Er hatte einen Freund betrogen, ein silbernes Federkästchen als Belohnung dafür bekommen und immer wieder kam ihm dieser Betrug in den Sinn. Wie so ein Schatten hing das über seine Seele und in seinem Innern, da rang er einige Tage. Es war nicht so einfach, sich durchzuringen, sich aufzumachen, hinzugehen und die Wahrheit zu sagen. Und er schreibt, ich erinnere mich noch, als wäre es gestern, der Vorsatz, die Sache zu Ende zu bringen, das Aufstehen und Hingeben, Hingehen, das Suchen und Finden des Mannes, den ich betrogen hatte, das Bekennen meiner Sünde, das Zurücktragen des silbernen Federkästchens und wie ich sofort spürte, wie von meinem Herzen die ganze Schuld wegrollte, der Frieden einkehrte und ich von jener Stunde an aufbrechen konnte, um meinem Gott und meiner Generation zu dienen. Das ist ein Beispiel dafür, wie wichtig das ist, einfach Gott die Wahrheit zu sagen, auch wenn er schon längst die Wahrheit weiß. Und das erfordert manchmal auch, vor Menschen Dinge gut zu machen, wie das im Fall von William Booth war. Und wir sehen, wenn man das tut, da kann das Leben neu beginnen. Wenn wir Gott die Wahrheit sagen, wenn wir kennen, wer wir sind, wo wir stehen, was wir getan haben, da werden wir erleben, wie das Leben neu anfangen kann. Weil Jesus am Kreuz unsere Schuld vergeben hat. Gibt es Vergebung? Gibt es Hoffnung? Gibt es einen Neuanfang? Diese Chance bietet uns das Evangelium, die beste Botschaft der Welt an. Wenn du diesen Neuanfang, diese grundsätzliche Umkehr, diesen ganzheitlichen Richtungswechsel noch nicht persönlich erlebt hast, dann möchte ich dich heute Morgen ermutigen. Mach dich auf zu deinem persönlichen Jordan. Sage Gott die Wahrheit über dein Herz. Bekenn ihm deine Sünden, dein Stolz, deine Gier, deine Selbstsucht, deine Lieblosigkeit. Sag ihm einfach in aller Ehrlichkeit, Herr, eigentlich weiß ich liebe dich nicht so, wie ich dich lieben sollte. Das ist die größte Zielverfehlung meines Lebens. Erkenne, dass Jesus für alle deine Sünden, wirklich für alle, am Kreuz von Golgatha gesühnt hat. Nur durch ihn, nur bei ihm gibt es Vergebung, gibt es Sinn im Leben, Freude, Frieden, Hoffnung. ewiges neues Leben. Wer zu ihm kommt und die Wahrheit sagt, darf neu beginnen. Und das wünsche ich jedem, der das noch nicht erfahren hat. Und wir, die wir schon länger auf diesem Weg der Nachfolge gehen, möchte ich einfach ermutigen, nicht aufzuhören. Das war der Sinn auch dieser Botschaft. Gott immer wieder die Wahrheit zu sagen. Über uns selbst. Und einfach das Geschenk des Neubeginns immer wieder neu erfahren. So können wir geistlich wachsen und Jesus, unserem Herrn, ähnlicher werden. Amen. Nehmen wir uns einfach noch 2 Minuten Zeit im stillen Gebet und sagen wir Gott die Wahrheit. Sagen wir ihm, wo wir stehen. Und gehen wir einfach zu unserem persönlichen Jordan. Herr Jesus, niemand kennt unser Herz, unser Inneres so gut wie du. Dein Geist durchforscht unser Innerstes. Herr, wir gehören dir, wenn wir diesen grundsätzlichen, entscheidenden Neubeginn erfahren haben. Und doch sagt uns dein Wort, wie wichtig es ist, immer wieder ehrlich vor dir zu sein, auch Sünde zu bekennen, abzuladen, die Wahrheit zu sagen über das, was in uns vorgeht, was uns beschäftigt, zu erkennen, wo wir mal wieder auf Abwegwiesen waren und unser eigenes Ding gedreht haben. Herr, ja, und wir danken dir, dass bei dir die Vergebung ist. Und wir leben aus dieser Vergebung und wir preisen einfach deine Gnade, dass du uns immer mit offenen Armen empfängst. Und Herr, wir wollen uns gerne verändern. Wir wollen dir ähnlicher werden und wir wollen wirklich dich ehren durch ein verändertes Leben und durch unsere Liebe zu dir. Erfüll uns immer wieder mit dem Geist und hilf uns in diesem Prozess, der manchmal auch ganz schmerzhaft sein kann, zu bleiben, uns ihm bewusst hinzugeben und immer wieder neu anzufangen. Jeder Tag ist eine neue Chance, jede Stunde eine neue Chance, mit dir ganz zu leben, dich zu lieben, dich zu ehren. Amen.